Da musste ich lange überlegen, was mache ich eigentlich, und ich glaube, ich mache das Richtige. Die Frage, die ich uns stelle zu Anfang ist, ich will Jesus kennenlernen, die Frage ist nur wie. Ich will Jesus kennenlernen. Wie macht man das? Ich kann Gottesdienst besuchen. Vielleicht geht das in meinem Fall nicht, weil ich bin im Dorf bekannt wie ein bunter Hund. Kleinkrimineller. Die Leute rümpfen die Nase, wenn sie mich sehen oder riechen. Oder ich bin ein windiger Geschäftsmann, offiziell eine weiße Weste, aber darunter alles grottenschwarz. Und ich habe keine Lust im Gottesdienst, das Gemurmel, das Gemurre, oder die bösen Blicke einzufangen. Oder genau das Gegenteil. Ich bin zu prominent, um einfach zum Beispiel hier in den Gottesdienst zu kommen. Unsere Frau Angela könnte nicht einfach, wenn sie auf einer Tagung in Wolfsburg ist, sagen, so, ich besuche jetzt das Christuszentrum. Da würde ihre Security Kopf stehen. Wie lerne ich Jesus kennen? Ich kann Gottesdienst im Fernsehen angucken oder im Radio. Mir fallen zuerst die Öffentlich-Rechtlichen ein, ARD und ZDF, Deutschlandfunk, NDR Info. Was ich da in Erinnerung habe an Gottesdiensten, es war sehr steif und gesetzt und die Botschaft nicht unbedingt greifbar. Natürlich ist Orgel oder sowas, das ist Geschmackssache, ja. Und Jesus hatte auch seinen Geschmack und darüber streiten wir nicht. Aber nee, öffentlich-rechtliche Gottesdienste im Internet recherchieren. Große Sache. Wenn ich keine Ahnung habe, wie soll ich abwägen? Tausend sich widersprechende Meinungen. Der eine sagt, Jesus hat nie gelebt, und der andere sagt, er hat das Kreuz vorher an jemanden abgegeben und wurde nicht gekreuzigt und all solche Sachen. Wie soll ich da durchblicken im Internet? Wie? Also ich will Jesus kennenlernen. Die Frage ist nur, wie? Durch andere Menschen. Sogenannte Boten Gottes. Also bei mir standen nur die Zeugen Jehovas vor der Tür und die waren irgendwie suspekt. Bibel lesen. Auch eine große Nummer. Jesus ist das Wort Gottes. Und die Bibel spricht. Aber ich habe keine. Also es gibt tatsächlich Haushalte, die haben keine Bibel. Unser Haus früher, mein Kindheitshaus, war so eins, und als ich zum Konfirmandenunterricht angemeldet werden musste, hat sich dann in den Monaten vorher langsam die Erkenntnis aufgebaut, wir brauchen eine Bibel. Meine Mutter kam ganz schön in Stress, sie wusste gar nicht, wo sie das kaufen sollte, ich hatte auch keinen Plan. Und dann ihr enger Zeitplan, sie hat es dann irgendwann in der Mittagszeit geschafft, mit einem mehr oder weniger säuerlichen Gesicht aufgrund des Preises eine Bibel zu erstehen. Und ich danke meiner Mutter dafür. Ja? Aber die Bibel, altes Buch, stimmt das überhaupt? Lerne ich in der Bibel Jesus kennen? Diese Frage, die kann man sich ja stellen, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Es bleibt also die Frage, wie lerne ich so Jesus kennen? Heute gibt es eine zweifache Predigt oder zwei kleine Predigten. Eine Predigt für Menschen, die Jesus nur vom Hörensagen kennen und neugierig sind. Da heißt es, Jesus verändert alles. Und es gibt eine Predigt für Christen, die nicht konsequent sind. Jesus will uns verändern. Es gehört zum guten Geschmack, dass der Prediger Blickkontakt zu seinen Leuten hält. Das soll jetzt nicht bedeuten, wenn ich jemanden angucke bei der Predigt über Menschen, die Jesus nicht kennen, aber du kennst ihn nicht, ne? Nein. Ich schaue nicht in eure Herzen, ich tue das, was Gott mir sagt, dieses Wort verkünden. Und im Übrigen predige ich für meine Mutter, die eine CD von dieser Predigt bekommt. Mutter, ich liebe dich. Ich predige nach Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er, also Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Dort lebte ein Mann namens Zachäus, er war Oberzöllner und er war reich. Der wollte unbedingt sehen, wer Jesus ist. Wegen der Volksmenge war das nicht möglich, denn er war sehr klein. Also rannte er voraus und bestieg einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn von dort oben zu sehen. Denn er sollte dort durchgehen. Und als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sprach: Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Er stieg eilends herab und empfing ihn mit Freuden als Gast, und alle, die es sahen, murrten: Er ist bei einem sündigen Menschen eingekehrt, um dort zu herbergen. Zachäus allerdings stand da und sprach zum Herrn: Schau her, die Hälfte meines Besitzes, Herr, gebe ich den Armen. Und bei wem ich zu viel Zoll erhoben habe, dem erstatte ich die Summe vierfach. Da meinte Jesus zu ihm: Heute hat dieses Haus die Rettung erlebt, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Predigt 1. Eine Predigt für Menschen, die ihn nur vom Hörensagen kennen und neugierig sind. Jesus verändert alles. Du fragst vielleicht zaghaft oder stumm: Wer ist dieser Jesus eigentlich? Das Interessante ist, dass Jesus diese stille Frage hört. Wie kann das angehen? Erste Antwort: Jesus ist Gott. Es heißt in einem Evangelium im Neuen Testament, das Johannes geschrieben hat, Johannes 1, die Verse 1 und Vers 12: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und das Wort wurde zu einem Menschen und wohnte unter uns. Wörtlich, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Man denkt so an die Stiftshütte in der Wüste, das Zelt. Das Wort wurde Fleisch. Also Gott ist Jesus. Jesus ist Gott. Und darum hört er auch. Psalm 139, ein Vers aus dem alten Gesangsbuch der Juden, aus den Psalmen, Vers 15 und 16. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Und in dein Buch sind alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden. Ich bin vor Gott wie ein offenes Buch. Er kennt alle Menschen, er kennt auch. Und ich habe folgenden Eindruck: Jesus hört und sieht nicht nur alles gleichzeitig. Wenn er dabei seinen Namen hört, dann guckt er besonders. Dieser Mann Zachäus, von dem wir gleich noch weiter hören werden, der wollte Jesus sehen, er wollte wissen, wer er ist. Und dann guckt Jesus genau hin. Wer ist das da, der nach mir fragt, der mich sucht? Jesus ist Gott. Gott kann nicht sterben. Jesus lebt. Immer noch. Er ist immer noch der Jesus der Bibel. Das sagt der Hebräerbrief, ein Brief aus dem Neuen Testament. Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn das nicht so wäre, wenn Jesus nicht Gott wäre, wenn er nicht leben würde, dann wäre es völlig unsinnig, über ihn zu predigen. Dann würde ich nur über eine herausragende Persönlichkeit der Geschichte Geschichten erzählen. Und wäre er nicht Gott und würde er nicht leben, dann könnte er dir heute auch nicht mehr helfen. Tod ist Tod. Und ich mache mich dann zum Deppen, wenn ich hier über jemanden rede, der in seinem Leben, in seiner Zeit vielleicht viel bewegt hat, aber er ist vor gut 2000 Jahren gestorben und bevor er starb, irgendwann auch mal durch Jericho spaziert. Aber er lebt und er ist derselbe und deswegen kann ich heute über ihn predigen. Und ich greife auf dieses Ereignis zurück, das etwa 1985 Jahre her ist. Er ist immer noch derselbe und du kannst ihn kennenlernen. Kommen wir also jetzt zu einer Predigt über Verse aus dem Evangelium nach Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kennt dich. Er kannte Zachäus, interessant. Er war noch nie vorher in Jericho. Jedenfalls, wenn wir die vier Evangelien lesen, ist er jetzt zum ersten Mal in Jericho. Seine Jünger kamen nicht aus Jericho, waren alle aus Galiläa. Jesus hatte also rein logisch überhaupt keine Informationen über Jericho. Er wusste nicht, wer da wohnt, wie die Menschen ticken. Er wusste nicht, wie die Infrastruktur ist, wie die Straßen gebaut waren, die Straßenführung. Würden die Menschen ihm den Weg versperren durch den Menschenauflauf? Wo geht er überhaupt her? Dieser Mann auf dem Baum, über den wir dann noch sprechen, dachte, da warte ich auf Jesus. Aber es ist genau umgekehrt gelaufen. Jesus wusste alles über Jericho. Er wusste, wie die Straßenführung sein wird, gesäumt durch die Menschen links und rechts, wo er hergehen kann und wo nicht. Und dass da irgendwo ein Baum steht, auf dem jemand sitzt. Und Jesus kannte Zachäus. Denn er sprach ihn ganz stumpf an. Zachäus, komm von deinem Baum herunter, obwohl er zum ersten Mal in Jericho war. Wundere dich also nicht, wenn Jesus dich mit Namen anspricht. Er kennt dich, er kennt deine Gedanken, deinen Schmerz, deine Scham und er kennt deinen Wunsch, ihn kennenzulernen. Deshalb bleibt er unter dem Baum, unter deinem Baum stehen und spricht dich an. Zweitens, Jesus will in dein Leben. Jesus lädt sich bei Zachäus ein. Man könnte vielleicht meinen, ist ja ein bisschen forsch. Aber er wusste ja, dass Zachäus Jesus kennenlernen wollte. Und wo geht es besser als zu Hause? Auf der Straße? Gibt es nicht unbedingt die tiefen Gespräche? Jesus möchte auch keinen Smalltalk auf der Straße. Er möchte zu dir nach Hause. Er möchte dich in deinem Leben besuchen. Jesus lädt dich ein und er lädt sich bei dir ein. Und er möchte von dir aufgenommen werden, eingeladen werden. Und dabei weiß Jesus ganz genau, wenn er seinen Namen hört, wie die ganze Welt hier und da und da und da den Namen Jesu in den Mund nimmt, wer meint das eigentlich ernst? Oder wer will nur mit mir streiten? Wir lesen im Neuen Testament von vielen Begegnungen, wo Menschen Jesus sehen wollten, aber nur um ihn anzupöbeln, um ihn zu beleidigen, um ihm eine Falle zu stellen. Diese Menschen hat er abgewiesen. Wir lesen viele Berichte von ehrlichen Menschen, die aufrichtig, egal wo sie herkamen, ob Pharisäer, ob Gelehrte, ob Bettler, ob Kranke, die nur einen aufrichtigen Wunsch hatten, sie wollten Jesus kennenlernen. Und denen opferte Jesus seine Zeit und lud sie ein, ihm zu folgen. Zachäus ist dafür nur ein Beispiel. Wer ist Zachäus? Wo steht Zachäus? Welche Probleme hat er eigentlich? Der hatte gewaltige Probleme. Das können wir so dem Text entnehmen. Er war Zöllner, also war er jemand, der mit den verhassten Römern zusammenarbeitete und für sie die Drecksarbeit erledigte, eine profitable Drecksarbeit. Er hat den Zoll erhoben. Am Zöllner kam keiner vorbei, der in die Stadt wollte. Und Zachäus war der Oberzöllner. Er hatte also das gesamte Zollwesen der Stadt Jericho unter sich. Es kann durchaus sein, dass er einzelne Zollämter an Günstlinge verkaufte und am Ende der Woche nochmal die Hand aufhielt. Er hat selbst Leute übers Ohr gehauen, beziehungsweise zu viel Geld von ihnen verlangt, mehr als ihm zustand. Die Juden hassten die Zöllner. Denn die Zöllner, das waren ihre eigenen Leute, die unter der schützenden Hand Roms das eigene Volk ausnahmen. Zachäus am Schabbat im Synagogengottesdienst der Stadt kann man sich nicht so recht vorstellen, dass da jemand gerne neben ihm sitzen wollte. Auf gut Deutsch gesagt, Zachäus hatte möglicherweise bei den Bewohnern Jerichos und auch bei der religiösen Oberschicht verschissen. Ganz einfach. Keine Chance. Er konnte nur mit seinesgleichen verkehren, was es nicht besser machte, weil übel und übel nicht zweimal übel ist, sondern übel hoch zwei. Er war ein sündiger Mensch, haben wir in dem Text gelesen. Wer bist du? Wo stehst du? Welche Probleme hast du? Wahrscheinlich nicht die gleichen wie Zachäus, aber auch dich treibt etwas an, warum du Jesus kennenlernen willst, und Jesus weiß das, und er nennt dich beim Namen, und er fordert dich auf, von deinem Baum herunterzusteigen, und er möchte, dass du ihm nahe bist und dass du dein Leben mit ihm teilst. Jesus will mit dir dein Leben und deine Probleme, deine Ängste, deine Niederlagen, alles anschauen, und er will dir da raushelfen. Die Begegnung mit ihm ist heilsam, weil er Gott ist. Und das, was Christen unter dem Begriff Nachfolge verstehen, ihm nachfolgen, das ist nur die logische Konsequenz, wenn dir Gott begegnet. Wenn Gott in dein Leben tritt, dann willst du nicht so bleiben, wie du bist. Du siehst die Dinge auf einmal anders. Jesus verändert dein Leben. Ich möchte an dieser Stelle erzählen, wie ich Christ geworden bin. Ich kam, wie gesagt, aus einem Elternhaus, wo es bis zu meinem 14. Lebensjahr keine Bibel gab. Und die, die es dann gab, die habe ich jahrelang nicht angeguckt. Nur wenn ich musste, im Konfirmandenunterricht, aber verstanden habe ich nichts. War mir auch irgendwie zu blöd, und konfirmiert wollte ich nur werden, weil das sehr viel Geld gab hinterher. Ja, ich war vielleicht 24 oder 25 Jahre alt. Einer aus meiner Clique fing auf einmal an, über Jesus zu erzählen. Fand ich komisch. Ich meine, ich wusste ja sowieso alles besser. Ja. Wer von euch Abitur gemacht hat, also auf dem Gymnasium war, der weiß, es gibt dann irgendwann die Oberstufe, wo du in manchen Fächern ganz viel Unterricht hast. Ich habe pro Woche 6 Stunden Philosophie gehabt, in den letzten 3 Jahren Philosophie-Leistungskurs. Und wer nicht meiner Meinung war, der hat halt die falsche Ansicht. Ich wusste es, und ich wusste das mit Jesus. Nein, das kann nicht sein. Ich habe mit diesem Kumpel gestritten wie die Kesselflicker. Und er hat es einfach irgendwann bleiben lassen. Und ich habe das als Drohung verstanden, aber ich werde für dich beten. Das konnte ich ihm ja dann schlecht verbieten. Ich bin dann an einem Abend in meiner Stammkneipe, sitze allein am Tresen, guck mir die Leute an und läster, mache Witze, hab die Lacher auf meiner Seite und ich denke, heute ein König. Gehe beduselt nach Hause, liege heute ein König in meinem Bett, allein in meinem Bett. Und auf einmal ist der Raum erfüllt. Ich bin nicht alleine. Als wäre mir eine himmlische Visitenkarte vor die Nase gehalten wurde, wusste ich, Jesus ist da. Und da war nichts mehr, heute ein König. Vor mir stand der König, und der König zeigte mir, wie er den Kneipenabend fand, wie er die Tage davor fand, die Jahre davor. Mein ganzes Leben lief rückwärts vor mir ab. Baustelle um Baustelle um Baustelle, Sünde um Sünde um Sünde. Und am Ende denke ich, keine Chance. Bei Gott verschissen. Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Und wenn ich sterbe, bleibe ich tot. Und dann sagt Jesus zu mir, darum bin ich für dich gestorben. Ich habe mich an dem Abend bekehrt. Ich wusste nichts von Zachäus. Aber die Begegnung mit Jesus, die war so heilsam, dass was passierte. Ich räumte mein Leben auf. In den kommenden 2, 3 Wochen brachte ich zum Beispiel das Objekt eines Ladendiebstahls zurück zu dem Optiker, bei dem ich es geklaut hatte. Ich outete mich in dem Krankenhaus, in dem ich Zivildienst gemacht hatte, und brachte eine Wagenladung voll Diebesgut zurück, was ich da alles geklaut hatte. Vom Geschirr bis zum Fernseher war da alles bei. Ich bat Menschen um Vergebung, bei denen ich mich wie der Letzte benommen hatte. Beim Optiker war man gnädig, im Krankenhaus war man überfordert. Die Bekannten waren überrascht. Ich erlebte Vergebung und Segen, außer bei der GEZ, bei der Gebühreneinzugszentrale. Als ich mich da rückwirkend für 3 Jahre angemeldet hatte, gab es kein Dankeschön, sondern eine Rechnung, und wir haben Ratenzahlung vereinbart. Aber es war in Ordnung. Ich habe damit gerechnet, dass ich zahlen muss. Die GEZ ist halt so gestrickt, da kann man nichts machen. Nochmal, ich wusste nichts über Zachäus. Das, was ich getan hatte, war einfach nur ein Überführtsein vom Geist, nicht mehr so leben wollen, aufräumen wollen mit dem Leben. Jesus verändert dein Leben. Also, ich fasse das mal zusammen. Jesus kennt dich, Jesus will in dein Leben und Jesus verändert dein Leben. Jesus verändert alles. Und jetzt Predigt Nummer 2. Eine Predigt für Christen, die nicht konsequent sind. Jesus will uns verändern. Wir nehmen uns Auszeiten. Wir sitzen also sozusagen zeitweilig immer noch auf dem Baum oder immer wieder auf dem Baum und schauen uns das ganze geistliche Geschehen von Ferne an. Oder wir schauen gar nicht hin. Schauen uns was anderes an. Und wenn nichts mehr geht, dann bitten wir aus der Ferne um Hilfe, oder wir nahen uns beschämt wie Bittsteller, fühlen uns klein und schlecht. Jesus will uns verändern. Jesus ruft uns vom Baum herunter, und unsere Bäume will ich mal nur beispielhaft so bezeichnen. Unsere Eigenwilligkeiten. Ich will mein Leben so oder so leben. Ich will bis in die Puppen fernsehen, auch wenn ich dann morgens keine Zeit habe vor der Arbeit, mich mit Jesus zu unterhalten. Ich habe übrigens auch beim Fernsehen keine Zeit für ihn. Unsere Bäume sind falsche Prioritäten. Ich arbeite von morgens bis abends, Hauptsache Arbeit, Hauptsache Geld. Nehme jeden Sonntag mit, weil es einen Sonntagszuschlag gibt. Das Geld ist wichtiger als Gottes Gebote. Das heißt, wenn ich vor meiner Steuererklärung stehe, dann wird die nochmal ein bisschen optimiert. Und so wird aus der falschen Priorität Hauptsache Geld schließlich Sünde. Unsere Bäume sind aber auch einfach Sünden. Ich ziehe mich abends allein an den Computer zurück und schaue mir Videos an, die nicht jugendfrei sind. Also vieles, was man sehen kann, Pornos, Horror, Mystery, also okkulte Sendungen, das ist nicht nur jugendgefährdend, es ist auch gefährlich für mich. Das sind unsere Bäume, zum Beispiel. Euch fallen sicher noch mehr ein. Und Jesus ruft uns vom Baum herunter. Er ruft: Peter, Waldemar, Carola, Fridolin, wie auch immer, komm runter von deinem Baum. Weg von der nutzlosen Tagesgestaltung, weg vom Fernseher, weg vom Streben nach Geld, weg von Pornografie, Horror, Okkultem. Jesus ruft uns vom Baum herunter, und zweitens, er ruft uns zurück in die Nachfolge. Komm runter von deinem Baum und folge mir konsequent nach. Zweiter Teil. Die Jünger, die mit Jesus durch Jericho gezogen waren, die saßen nicht auf dem Baum, sie folgten ihm nach. Und nur deshalb konnten sie diese ganzen Wunder mit Jesus erleben, die Wirkung des Heiligen Geistes. Was auch passierte, was auch mit Zachäus passierte, hätten sie auf einem Baum nicht erleben können. Was dachten die Jünger eigentlich, wenn sie mit Jesus durchs Land ziehen? Wen wollten sie bekehren? Wo sahen sie die größte Not? Wem wollten sie von Jesus erzählen? Vielleicht wollten sie ja gerne den Hohepriester und die religiöse Oberschicht bekehren oder Pontius Pilatus. Das wäre toll. Du kommst da bloß nicht ran. Schade, ne? Irgendwelche Verbrecher, irgendwelche schmierigen Leute, da wollte man vielleicht nicht ran. Oder die hatten ihre Bodyguards. Du kommst nicht ran. In der Nachfolge, also nicht auf dem Baum, führt aber gerade Jesus uns zu Menschen, die offen sind. Menschen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Nur in der Nachfolge mit Jesus führt er uns zu einem Zachäus. Und Zachäus ist ja nicht der Einzige. Nehmen wir zum Beispiel mal die Frau am Jakobsbrunnen im Johannesevangelium. Johannes 4, diese Frau, da heißt es vorher, zu Anfang des Textes, Jesus musste aber durch Samarien gehen. Das macht ein frommer Jude nicht. Der gab sich eher eine Axt ins Knie, als durch Samarien zu gehen. Und wenn das auch der kürzeste Weg war, der ging über den Jordan und hinter Samarien wieder zurück. Hauptsache nicht dadurch. Und deswegen führt Jesus die Jünger zu dieser Frau. Der Besessene von Gerasa, der in einer Höhle lebte und von keinen Ketten gebunden werden konnte, Markus 5, ist auch so jemand, den man nicht unbedingt haben muss. Jesus führt die Jünger zu ihm. Das geht dann auch nach der Himmelfahrt Christi so weiter. Die Apostelgeschichte, also der Bericht über das, was die Apostel und die junge Kirche taten und erlebten, ist voll davon. Schauen wir einmal. Philippus, habe ich schon mal drüber gepredigt, wie der zum äthiopischen Finanzminister geführt wird. Die Bekehrung des Paulus in Apostelgeschichte 9, Hananias wird zu ihm hingeschickt. Paulus auf seiner, ich meine, zweite Missionsreise, lernt eine Frau namens Lydia kennen und ja, Paulus wird von Gott dahin geführt. Wir kennen die Geschichte mit dem Kerkermeister, wo Silas und Paulus im Gefängnis waren, ihre Wunden bis Mitternacht geleckt hatten und dann anfingen Lobpreis zu machen, bis die Wände wackelten und der Kerkermeister bekehrt sich. Also, Philippus wurde zum Kämmerer geführt, Ananias zu Paulus. Jesus führt zu Menschen, die wir nicht unbedingt auf dem Schirm hatten. Ich glaube nicht, dass Philippus es als Ziel hatte, einen Finanzminister zu bekehren. Garantiert nicht. Jesus ruft uns zurück in die Gemeinschaft. Das ist der dritte Teil. Auf meinem Baum sitze ich alleine. Oder mit anderen, die ähnlich drauf sind. Und wie gesagt, das potenziert sich dann nur. Trägheit, Eigenwilligkeit und Sünde nimmt ein anderes Ausmaß an. Auf dem Baum sitzt du alleine, in der Nachfolge bist du nicht allein. Und Jesus ruft uns zurück in die Nachfolge, denn die Jünger waren ja zusammen mit Jesus unterwegs, nicht jeder einzeln. Das war ein Trupp. Und wenn Jesus sie zu einem Auftrag wegschickte, dann waren die mindestens zu zweit unterwegs. Vor dem Einzug nach Jerusalem, Matthäus 21, werden zwei ins Dorf geschickt, um den Esel zu holen. Lukas 10, 70 werden je zu zweit ausgesandt. Die Missionstätigkeit von Paulus und Barnabas zu zweit. Jesus ruft uns zurück in die Gemeinschaft. Die Jünger waren mit Jesus zusammen in den Häusern. Bei Zachäus, da ist nicht Jesus alleine hingegangen. Die 12 waren mit dabei, das war ein ganz schön großer Bahnhof. Die Jünger waren mit Jesus auf der Hochzeit zu Kana, Johannes 2,1. Sie waren bei Lazarus, Martha und Maria, Johannes 12. Sie waren allein mit Jesus beim Pessachfest in einem Raum. Sie waren aber auch nach der Himmelfahrt, zwar nicht mehr mit dem leibhaftigen Jesus, aber mit seinem Geist, weiterhin zusammen. Das sehen wir in Apostelgeschichte 2. Sie waren im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Wir sehen das Apostelgeschichte 16 bei Lydia. Das gab ja nicht nur eine Begegnung zwischen Paulus und Lydia. Nein, sie nötigte sie, zu ihr zu kommen. Und sie herbergten dort. Apostelgeschichte 21. Paulus ist auf dem Rückweg oder auf dem Weg nach Rom. Sie machen Halt bei Philippus und übernachten da. Sie waren bei einem alten Jünger namens Mnason, alle zusammen mit dem Geist Jesu in den Häusern. Und auch Zachäus öffnete sein Haus für die Jünger, für Jesus und für die Jünger. Wenn wir uns also gegenseitig einladen, dann öffnen wir unsere Häuser für Jesus und für andere Gläubige. Und interessant ist, die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus erfolgte nicht am Schabbat, also am Samstag, für uns am Sonntag, nein, in der Woche. Und in der Woche trafen sie sich in den Häusern. Die Gemeinschaft, in die Jesus uns ruft, ist keine rein sonntägliche, also öffnet eure Häuser, ladet ein, lasst euch einladen. So kommen wir automatisch von unseren Bäumen runter, zurück in die Gemeinschaft. Das kann ein Hauskreis sein oder einfach eine gute Gemeinschaft beim Essen, bei Gesprächen und beim Gebet. Lasst die Geschwister an eurem Leben teilhaben und habt am Leben der Geschwister teil. Dabei ist es überhaupt nicht wichtig, wenn ich jemanden einlade, wer eigentlich kocht. Ich kann zu mir zum Lobpreis einladen und andere bitten, sich um die Snacks zu kümmern, vielleicht weil ich in der Woche aufgrund vom Schichtdienst zu lange arbeiten muss oder weil ich nicht kochen kann oder weil ich pleite bin. Ganz egal, wer die Gemeinschaft organisiert und wie sie organisiert ist. Die Jünger, die Jesus folgten, die saßen nicht auf ihren Bäumen, sondern sie aßen, sangen und beteten zusammen mit anderen unter einem Dach. Die Zusammenfassung von Predigt Nummer 2. Jesus will uns verändern. Er ruft uns von unserem Baum herunter. Er ruft uns zurück in die Nachfolge. Er ruft uns zurück in die Gemeinschaft. Und wie unser lieber Heinrich schon andeutete, wenn jemand darauf antworten möchte, angesprochen ist, es ist nach dem Gottesdienst Zeit, hier zu beten, sich auszutauschen. Alle anderen dürfen dem Kaffee und dem Kuchen frönen. Amen.